8.11 Uhr, hier ist Bremen 2. Wir müssen uns heute an diesem 24. Februar eingestehen, so kommen wir nicht weiter. Der Ukraine-Krieg lässt sich nicht beenden. Heute genau vor 4 Jahren überfiel Russland die Ukraine und die sich seitdem auf beeindruckende Weise verteidigt, militärisch und finanziell unterstützt von der westlichen Staatengemeinschaft, die auch versucht mit Sanktionen den russischen Aggressor zu schwächen. Viele haben den Eindruck, wenn wir so weitermachen, dass sich nichts ändern wird, schon gar nicht für die Ukraine. Jetzt bin ich mit Cornelius Friesendorf verbunden. Er ist Leiter des Zentrums für OSZE-Forschung am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Die OSZE ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Guten Tag, Herr Friesendorf.
Guten Morgen, Herr Albrecht.
Mal ganz grob gefragt, können wir als der Westen, also die Demokratien in Europa ohne Amerika, so weitermachen wie bisher?
Es ist natürlich, dieser Krieg ist unglaublich zerstörerisch, vor allem für die Ukraine. Und alle wünschen sich Frieden, außer im Kreml. Die Frage ist, wenn wir nicht so weitermachen, insbesondere bezüglich der Unterstützung der Ukraine, was wären die Folgen? Und die Folgen wären noch dramatischer als das, was wir jetzt schon sehen.
Sie beschäftigen sich ja in Ihrer Forschungsarbeit auch mit Strategien gegen Russland. Gibt es denn welche, die bisher noch nicht ausprobiert wurden?
Ja, man könnte natürlich die Sanktionen verschärfen. Das war ja jetzt auch in den Medien in den letzten Tagen, was Ungarn, was die Slowakei machen. Es gibt weiter Staaten, die Geschäfte mit Russland machen. Es gibt auch deutsche Unternehmen, die weiter Geschäfte mit Russland machen. Also Sanktionen können verschärft werden. Es kann mehr Druck ausgeübt werden auf Staaten, andere Staaten außerhalb der EU, die Geschäfte mit Russland machen. Und natürlich der wichtigste Faktor, eine weitere und schnellere und stärkere militärische Unterstützung der Ukraine.
Ist es denn überhaupt realistisch zu sagen, irgendwann ist Russland pleite, kann sich diesen Krieg nicht mehr leisten?
Die Sanktionen wirken. Sie wirken nicht sofort. Sie werden jetzt auch nicht innerhalb von kurzer Zeit Russland dazu bringen, den Krieg einzustellen. Es ist komplizierter. Man kann auch nicht einfach Druck auf die russischen Eliten ausüben, die dann wiederum Druck auf Putin ausüben. Aber Russland sind schon die Reserven ausgegangen. Russland lebt von der Substanz, wird in Zukunft ein extrem armes Land sein. Und das mindert natürlich die Möglichkeiten des Kreml, weiter militärischen Revisionismus zu betreiben.
Es gibt ja immer wieder Forderungen, jetzt im Moment gerade wieder aus Frankreich, aber auch aus der SPD hierzulande, direkte Verhandlungen mit Putin. Viele sagen dann reflexmäßig, ja, tut er ja nicht, er verhandelt ja nicht. Gibt es trotzdem Ansatzpunkte für solche Gespräche oder werden die im Keim erstickt, weil Putin einfach Land möchte?
Also mit Putin zu verhandeln ist grundsätzlich nicht schlecht. In der Vergangenheit gab es viele Beispiele, dass Verhandlungen parallel liefen zu Kampfeinsätzen. Die Frage ist nur, wie erfolgreich ist das und wie vertrauenswürdig, glaubwürdig sind Vermittler? Die Trump-Administration ist kein glaubwürdiger Vermittler. Die wollen schnelles Ergebnis haben. Und deswegen ist es gut, wenn sich Europa einschaltet in solche Verhandlungen.
Schließen sich Verhandlungen und Aufrüstung, danach ist es ja wohl jetzt, aus?
Nein, das schließt sich nicht aus. Es geht darum, den Druck auf Russland zu erhöhen, insbesondere durch Waffenlieferungen an die Ukraine, damit die Ukraine in einer besseren Verhandlungsposition ist. Das Ziel wäre dann, eine Pattsituation zu erreichen, bei der Russland das russische Interesse wirklich zu verhandeln und einen ordentlichen Frieden zu verhandeln, größer ist als das Interesse weiterzukämpfen. Russland ist weiterhin militärisch zu optimistisch.
Kriegen wir eigentlich die Amerikaner jemals wieder ins Boot? Der Verdacht, dass die USA Russland in die Karten spielen, ist ja nicht von der Hand zu weisen, spätestens seit dem 20-Punkte-Plan Putins. Kriegen wir sie die wieder mit ins Boot als großes demokratisches Projekt, transatlantisches, jemals möglich?
Ich glaube, wir dürfen nicht nostalgisch sein. Diese tiefe transatlantische Freundschaft, die ist einfach vorbei. Das ist ein Generationenwechsel. Das ist nicht nur ein Problem mit Trump. Es ist ein Problem der Republikanischen Partei. Aber insgesamt gibt es auch bei den Demokraten eine Hinwendung zu Asien, der China-Konflikt. Insofern ist es wichtig, dass Europa jetzt endlich nicht nur schöne Worte produziert, darin ist Europa sehr, sehr gut, sondern das umsetzt in Form von strategischer Autonomie. Und sich nicht verlässt auf die USA. Die USA sind schlicht kein verlässlicher Partner. Die machen Schutzgeldabkommen gegen die Ukraine und wollen einen schnellen Deal, auch in Bezug auf die Midterm-Wahlen in den USA.
Und was ein schönes Wort angeht, kann ich den Bundeskanzler noch zitieren, der gerade heute gesagt hat, das Schicksal der Ukraine ist unser Schicksal, hat er auf Ex so gesagt. Ja, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. 4 Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, wie sich Europa positionieren könnte, hat uns Cornelius Friesendorf gesagt, Zentrum OSZE-Forschung am Institut für Friedensforschung, Sicherheitspolitik, Uni Hamburg. Sehr vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Albrecht.